Eigentlich wollte ich sagen, wem fällt was auf zu diesem Text? Aber die Caro hat es ja schon gesagt. Schon wieder. Das liegt aber ganz einfach dran. Die Caro ist schuld. Sie hat nämlich das letzte Mal gesagt, da steht doch noch dies und das und jenes. Und sie hat natürlich recht. Das steht da auch noch. Es kommt eben immer darauf an, unter welchem Aspekt man so einen Bibeltext betrachtet. Und das letzte Mal habe ich diesen Text betrachtet unter dem Aspekt, wieso lässt sich einer taufen oder wieso sollten wir uns taufen lassen? Und diesmal möchte ich diesen Text betrachten unter dem Aspekt, wen will Gott eigentlich oder wen beruft er? Das sind auch alles keine neuen Dinge, die ich hier sage. Die habt ihr höchstwahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Aber es ist genauso, wie Caro vorhin sagte. Texte, die einem so schon lange bekannt sind, schließen sich immer wieder neu auf, weil Gott redet in die Situation hinein. Also man nennt das, glaube ich, Rema, ne? Dieses Wort in die Situation hinein. Und dazu sage ich dann gleich auch noch ein bisschen mehr, wenn ich an der Stelle bin, zu der das dann passt. Also zunächst erstmal, ich finde, das Ganze ist schon eine wunderbare Erzählung. Und wirklich wunderbar im eigentlichen Sinn, weil da passieren schon einige Wunder. Es geschah also vor 2000 Jahren. Da war ein Äthiopier in Jerusalem. Das ist schon eine nicht wunderbare, aber zumindest merkwürdige Konstellation. Was sucht der Finanzminister Äthiopiens in der Hauptstadt Israels? Könnt ihr euch vorstellen, 2000 Kilometer weit zu reisen, auf Pferd, auf Wagen, zu Fuß, mühsam, beschwerlich, die Straßen nicht geteert, noch schlimmer als in Darmstadt. Das gibt ziemliche Wackelei in diesen Wagen. Das ist nicht bequem und das ist auch nicht angenehm, so viel zu reisen. Wir fahren heute vielleicht gerne so weite Strecken, um fremde Länder kennenzulernen, aber das war damals eine richtige Anstrengung. Was macht er also 2000 Kilometer weit in Jerusalem? Finanziell, er war ja Kämmerer, also Finanzminister, war da nichts zu holen. Die Römer haben das Land besetzt und die haben es auch ziemlich ausgesaugt, wie das so üblich war und auch heute noch üblich ist, wenn jemand ein Land besetzt. Da war nichts zu holen, was Geld angeht. Diplomatisch war da auch nichts zu holen. Jerusalem war diplomatisch nicht wichtig. Diplomatisch wichtig war Rom und nicht Jerusalem. Jerusalem musste nach der römischen Pfeife tanzen. Lohnend war Jerusalem allenfalls für geistig und geistlich Interessierte. Und das ist schon bemerkenswert, denn die Religion der Juden, auch wenn sie ganz anders war als die der Römer, genoss im Römischen Reich schon eine Sonderstellung. Die Römer hatten Respekt vor dem Alter der jüdischen Tradition, die weiter zurückreichte als die Gründung Roms. Respekt hatte man damals auch vor diesem ethischen Niveau der jüdischen Tradition. Diese 10 Gebote, sage ich jetzt mal, die galten schon vielen als vorbildlich. Vielleicht war es also tatsächlich die geistliche Tradition Jerusalems, die den Kämmerer nach Jerusalem geführt hatte. Wahrscheinlich war er mal mit glaubenden Juden in Kontakt gekommen. Ihr könnt es euch vielleicht so vorstellen, Import-Export, Waren aus Israel nach Äthiopien und umgekehrt. Und die Juden sind auch dafür bekannt, dass sie gute Händler sind, also durchaus bis heute. Vielleicht ist er auf diese Art und Weise mit Juden in Kontakt gekommen. Es erscheint zumindest wahrscheinlich. Und das hat in ihm etwas ausgelöst, etwas ganz Entscheidendes. Wir sagen dann, der Kämmerer scheint ein Suchender gewesen zu sein. Er lebte nicht einfach so in den Tag hinein, sondern ging, wenn ihn etwas interessierte, der Sache auf den Grund. Er suchte nach dem tiefsten Sinn seines Lebens. Er suchte nach der Wahrheit, nach dem ihm vom Hörensagen wohl bekannten Gott Israels. Den wollte er anbeten. Das steht hier in unserem Text, mehr eigentlich nicht. Gott anbeten wollen, das ist doch eine tolle Voraussetzung dafür, zum Glauben zu kommen. Einige Worte zu diesem Mann. Der war Kämmerer, also Finanzminister, und kleine Bemerkung, in unserem Text steht, er stand über dem Schatz der Kandake, also dieser Königin. Das heißt, er hat nicht ihre Schulden verwaltet. Der hat ihr Guthaben verwaltet. Also war sicher auch ein reicher Mann mit. Er war ein Mann in herausgehobener Stellung, Kleidung und wohl auch Gefolge, der wird nicht alleine in dieser Kutsche gereist sein, werden allen, denen er begegnete, klargemacht haben, dass sie es hier mit einem ganz besonderen Menschen auch zu tun hatten. Und dazu wird der Mann durch seine dunkle Hautfarbe aufgefallen sein. Das gab es in Jerusalem auch nicht so häufig. Äthiopier höchst selten zu sehen. Noch in einer anderen Weise, die man aber nicht sehen konnte, war der Äthiopier ein Außenseiter. Er war ein Eunuch, also kastriert. Er konnte keine Kinder zeugen. Das war damals gar nicht so unüblich. Unter den Hofbeamten, also diesen ganz hohen Bediensteten, gab es ganz häufig Kastraten. So verhinderte man auf eine etwas rigide Weise, dass diese Menschen versuchten, selber ihren Familien, die sie ja nicht gründen konnten, Macht anzueignen. Also eigene Dynastien zu gründen, die eventuell die herrschenden Dynastien hätten bekämpfen können. In gewisser Weise war das dann eine frühe und relativ harte Form, Vetternwirtschaft zu verhindern. Hat funktioniert. Schlecht für den Kämmerer, aber gut für die Kandake. Es gab noch anderes Schlechtes für den Kämmerer. Er galt wegen dieses Verschnittenseins, wie es das Alte Testament nennt, nach mosaischem Gesetz als unrein. Das heißt, auch die Menschen durften eigentlich mit ihm nicht Kontakt haben, also die Juden, damit sie nicht auch unrein wurden. Der Kämmerer war also in mehrfacher Hinsicht herausgehoben. Ob er einsam war, wissen wir nicht. Auf alle Fälle dürften ihm Kontakte nicht leicht gefallen sein, jedenfalls nicht in Jerusalem. Und er als Eunuch konnte er nach den Regeln der Tora, weil er eben ein permanent Unreiner war, auch nicht Jude werden. Es gab ja durchaus auch Fremde, die sich haben beschneiden lassen und sind zum jüdischen Glauben übergetreten. Durfte er nicht. Und dem Tempel durfte er auch den Innenbereich nicht betreten. Und so ganz kann der Äthiopier, dieser suchende Mann in Jerusalem, auf seiner Suche nach Gott, nach der Wahrheit, also nicht fündig geworden sein. Ist er wohl auch nicht. Wir lesen es ja, dass er zurückfährt und immer noch fragend ist. Immerhin konnte er aber sicher eine sehr wertvolle, handgeschriebene Schriftrolle damals erwerben. Könnt ihr euch vorstellen, bis man das Jesaja-Buch abschreibt, dauert eine Weile und das ist entsprechend auch teuer. Die leistete ihm nun Gesellschaft, diese Schriftrolle, bei der Heimreise und er liest laut vor sich hin. Dieses Lautlesen schien damals auch üblich zu sein. Es war schon erstaunlich, dass der Mann Hebräisch konnte. Diese Schriftrolle war vielleicht Hebräisch, vielleicht hat er aber auch eine griechische Übersetzung erworben. Es ist vielleicht wahrscheinlicher oder plausibler. Auch Paulus hat sich ja immer wieder auf den griechischen Text der Bibel bezogen. Schriftrolle, Äthiopier, Heimreise, ganz viel Zeit. Aber allein durchs Lesen kommt der suchende Äthiopier nicht zum Ziel. Er braucht Hilfe, damit er versteht. Und so kommt ihm der Jude Philippus sehr entgegen. So viel vielleicht zu dem Mann, diesem Äthiopier selbst. Der zweite Abschnitt, den könnte man überschreiben mit ein Suchender wird gefunden. Die Hilfe kommt von oben für diesen Äthiopier. Der Suchende wird gefunden. Ein Engel Gottes schickt Philippus zu dem lesenden Äthiopier. Und so geht Philippus auf Weisung eines Engels, finde ich auch schon sehr bemerkenswert und wunderbar, auf diesen Weg von Jerusalem nach Gaza. Er geht neben dem Wagen des Äthiopiers, also das zeigt auch schon, so ganz schnell kann der auch nicht gewesen sein, dauert was, bis man 2000 Kilometer hinter sich gebracht hat. Er geht also neben dem Wagen des Äthiopiers und diese ziemlich wunderbare Geschichte geht weiter. Philippus hört den Äthiopier vor sich hin murmeln beim Lesen seines Textes. Erkennbar passt das Äußere nicht zu dem, was der Philippus hört. Ein dunkelhäutiger Mann vom Ende der bekannten Welt liest aus der jüdischen Heiligen Schrift. Das ist höchst ungewöhnlich und deshalb fragt vielleicht Philippus, verstehst du auch, was du da liest? Und ich glaube, damit hat er diesen Mann im Wagen schon überrascht. Der Äthiopier hat vermutlich gar keine Hilfe erwartet. Er war zwar ein Suchender, aber die Hoffnung, ein Findender zu werden, die dürfte in ihm schon ziemlich erloschen sein. Jerusalem hat ihm da nichts gebracht. Und in dieser einsamen Gegend nun kommt ihm Philippus über den Weg. Und der fragt, verstehst du auch, was du liest? Und der Äthiopier antwortet, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Das klingt auch noch nicht so sehr hoffnungsvoll. Wahrscheinlich hat er auch nicht erwartet, dass der Philippus ihn anleiten könnte. Manchmal muss man im Leben lange suchen nach der Wahrheit. Das kann einem, jedem Menschen bei der Suche nach Wahrheit so gehen. Und wie herrlich, wenn man dann erlebt, was der Äthiopier erlebt, dass man als Suchender von jemand anderem gefunden wird. Gott findet den Kämmerer durch Philippus und Gott offenbart sich. Er sagt ja in seinem Wort, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm feiern. Oder an anderer Stelle, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und hier in diesem Fall von dem Äthiopier bestätigen sich diese Worte Gottes als wirklich wahr. Ein kurzer Einschub, der mir so beim Ausarbeiten des Textes einfiel. Ich weiß nicht, ob es euch schon so gegangen ist. Mir ist es manchmal schon passiert, dass ich Menschen begegnet bin, die gesagt haben, eigentlich möchte ich schon auch glauben. Also eigentlich bin ich auch ein Suchender, aber ich kann gar nicht. Du hast es gut, sagen sie dann vielleicht. Du kannst glauben, ich kann es nicht. Natürlich kann das sein, dass sich Gott jemandem nicht offenbart, dass er sich nicht zu erkennen gibt als der Heilige, der Allmächtige, der Liebende, der gnädige Gott, so wie er es gegenüber unserem Kämmerer hier getan hat. Aber meine Erfahrung hierzu ist, diese Menschen haben zwar Gott gesucht, aber nicht den Gott, der sich in seinem Wort, also der Bibel, offenbart und zu erkennen gibt und Mensch geworden ist in seinem Sohn Jesus Christus. Sondern sie haben den Gott gesucht, den sie selbst gern hätten, der so sein müsste, wie sie sich Gott vorstellen. Und meist hätten sich dessen Eigenschaften darauf beschränken müssen, gnädig und liebevoll und huldvoll und vergebungsbereit zu sein. Zumindest wollten sie ihn nicht Herr in ihrem Leben sein lassen, sondern sie wollten weiter selber über richtig und falsch und gerecht und ungerecht und gut und böse entscheiden. Und auf diese Art und Weise, wer Gott so sucht, der wird Gott nicht finden. Weil Gott sich nicht finden lässt als eingeschränkter, begrenzter Gott, sondern immer nur als der Heilige, als der Herr, als der Liebende. Aber unser Äthiopier, und jetzt komme ich wieder zum Text zurück, der hat offenbar ganz anders gehandelt. Versunken in die eigene Ratlosigkeit bekommt er vom Philippus einen entscheidenden Hinweis, der ihm weiterhilft. Dieser Mensch, der da beschrieben wird in dem Jesaja-Abschnitt, also der leidende Gottesknecht, wer ist das? Und er bekommt die Antwort, wir haben es gerade erst erlebt, Jesus ist das. Manchmal sucht man und glaubt, nie ans Ziel zu kommen und plötzlich wird man gefunden und das Leben wird neu. Und so ist es dem Äthiopier mit Philippus gegangen. Glücklich sind jene, die in ihrem Leben Ähnliches erleben. Die Bibel erzählt oft von Menschen, die lange suchen müssen und die dann ganz überraschend finden. Aber wie gesagt, Jesus sagt, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Lest nach Matthäus 7,7. Und manchmal, wie gesagt, wird man eben auch überraschend gefunden. Auch Menschen um Jesus herum waren oft Suchende, aber die Wende in ihrem Leben kam dann, als sie von Jesus gefunden wurden. Einige der Jünger waren so, ein Matthäus, der unzufrieden war mit seinem Leben, war so, ein Zachäus auf dem Baum war so, überraschend hat sich deren Leben geändert. Und so ergeht es auch unserem Äthiopier. Er wird gefunden. Und sein Leben verändert sich. Also die Reihenfolge hier in unserem Text ist, zunächst muss ich etwas verstehen und dann kann ich glauben. Wie kann ich verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Das Buch, das der Äthiopier liest, also dieses Jesaja-Buch oder die Rolle, die erschließt sich nicht von selbst. Und das ist bei schwerer Lektüre manchmal so, und die Stelle, die Äthiopier vorliest, ist in der Tat auch etwas vertrackt. Es handelt sich, wie gesagt, um eins der Gottesknechtslieder im mittleren Teil des Jesaja-Buchs. Und die Frage des Äthiopiers, wer mit dem leidenden Gottesknecht gemeint ist, stellen vielleicht viele, die diesen Abschnitt lesen. Und manche Ausleger vermuten, dieser Abschnitt ist absichtlich so dunkel formuliert, damit jede Zeit danach fragt, wer denn nun dieser Gottesknecht ist, der da im Jesaja-Buch beschrieben worden ist. Wer da Bote und Gesandter Gottes ist. Noch eins wird mir aus dieser Erzählung vom Kämmerer deutlich. Es stimmt, der Glaube kommt aus der Predigt. Das steht in Römer 10, Vers 17. Gott schließt uns sein Wort durch Interpretationen und Auslegungen auf. Und ich habe selbst häufig erlebt, dass mich durch eine Predigt, eine Bibelstelle ganz neu anspringt. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, das habt ihr bestimmt auch erlebt, dass euch Stellen anspringen, die ihr sonst ganz oft schon überlesen habt, will ich mal sagen. Ihr habt sie natürlich nicht überlesen, aber sie haben euch nichts gesagt. Auf einmal erschließen sie sich. Und so ist es mir auch mal gegangen, gerade in diesem Text aus Jesaja 53, den auch der Kämmerer aus seinem Wagen gelesen hat. Wusstet ihr, dass in diesem Text von vor 600 Jahren schon für die Kreuzigung von Jesus festgelegt worden ist, dass er im Grab eines reichen Mannes beerdigt werden sollte? Also mir ist das nie aufgefallen früher, aber steht da, ich lese es euch mal vor. Sie hier unten. Jesaja 53, Vers 9. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, steht da. Habe ich nie gehört früher, ist mir jetzt neulich in einer Predigt erstmal aufgegangen. Und ich finde das extrem, dass Gott sich um solche Kleinigkeiten kümmert, wo sein Sohn dermal einst beerdigt werden wird. Eigentlich nicht wichtig. Aber schon in Jesaja 53, also 600 Jahre vor diesem Geschehen, hat Gott das so festgelegt. Ich finde das faszinierend. Josef von Arimathea kommt schon im Jesaja-Buch vor. Aber das so mehr am Rande der Erzählung. Die Christen haben jedenfalls immer den leidenden Boten Gottes mit Jesus von Nazareth identifiziert. Sein Schicksal fanden sie im Schicksal des Gottesknechtes vorhergesagt. Umgekehrt kann man sagen, dass die Worte des Propheten für die Jünger Jesu nach dessen Tod am Karfreitag auch so zum Schlüssel wurden, um zu verstehen, was da geschah. Ihr erster Eindruck nach Jesu Tod war ja, jetzt hat der Böse gewonnen, das Gute ist besiegt. Jesus ist quasi von Gott und den Menschen vernichtet und verworfen worden durch seinen Tod. Wer so stirbt, den hat Gott verlassen. Jesus hat es ja selber gesagt. Und dann auf einmal konnten die Jünger im Propheten Jesaja nachlesen, gerade, dass den Knecht und Boden Gottes so ein schlimmer Tod treffen wird. Und Jesu Tod, das merken sie daran, ist nicht der Beweis für seine Gottlosigkeit. Jesu Tod ist der Beweis dafür, dass gerade er der Gesandte Gottes ist, der den Menschen Gottes Willen verkündet. Ich sagte ja schon, manchmal muss man von der Wahrheit gefunden werden, um zu verstehen. Und den Jüngern Jesu ist es auch so gegangen und dem Mann aus Äthiopien auch. So redet Gott mit seinem Geist in uns neu und schließt uns sein Wort durch die Predigt auf. Oder durch die Interpretation eines Textes, könnte man ganz allgemein sagen. Es gibt zu dieser Erzählung übrigens noch eine Parallelgeschichte, die was ganz Ähnliches beschreibt. Ihr kennt sie vermutlich auch. Als zwei Jünger an Ostern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind und ganz traurig miteinander über den Tod Jesu reden, da kommt der Auferstandene unerkannt zu ihnen. Und genau anhand der gleichen Bibelstelle wie jene, die der Kämmerer hier liest, erklärt der Auferstandene ihnen, dass Jesus als Gesandter Gottes gar nicht anders enden konnte. Musste nicht all das geschehen, heißt es da nach Luther in diesem Text. Und so ganz gleich verstehen die beiden Emmaus-Jünger das auch noch nicht. Aber sie sind Suchende, die gefunden werden müssen. Erst als der Auferstandene das Brot mit ihnen teilt, da erkennen sie ihn und verstehen das. Und dann ist der Auferstandene genauso schnell verschwunden wie unser Philippus hier vom Wagen des Kämmerers. Ich sage ja, wunderbare Geschichten. Was den Emmaus-Jüngern bleibt und was auch dem Mann aus Äthiopien bleibt, ist die Freude, gefunden worden zu sein und verstanden zu haben. Bei den Emmaus-Jüngern hieß es, sie haben sich trotz ihres Weges, den sie schon hinter sich hatten, wieder auf den Weg zurück nach Jerusalem gemacht, haben sich ganz schnell beeilt, um den anderen das weiterzusagen. Das zeigt die Freude, die sie ergriffen hat über das, was sie jetzt verstanden haben. Und ähnlich geht's unserem Mann aus Äthiopien. Er hat vor allen Dingen eins erkannt. Ich habe Gott gesucht und er will mich. Exoten gehören auch zu Gott, sage ich jetzt mal so aufgrund der Einleitung meines Textes. Mich Außenseiter, mich in meiner Unreinheit, mich in meiner Beschränktheit, mich will Gott. Und er will aus mir etwas machen. Er hat mir einen Weg vorgelegt, der etwas bringt. Er hat einen Plan für mein Leben. Und dann kommt das mit der Taufe. Das habe ich letztes Mal schon etwas weiter ausgeführt, das kann ich jetzt ganz kurz machen. Philippus kann dem Kämmerer also erklären, was bei Jesaja geschrieben steht. Der Kämmerer erlebt das große Wunder des Verstehens, was letztendlich nichts anderes ist als ich glaube. Er erkennt, dass er gefunden wurde, er erkennt Gott und seinen Gesandten. Und der Kämmerer versteht, dass der Grund der Welt Liebe ist, die Liebe Gottes zu seinen Menschen. Und dass er in dieser Liebe beschenkt wird, dass er dieser Liebe sein Leben verdankt. Dieser Liebe, die ihn gefunden hat, der will er sein Leben jetzt weihen und hingeben. Und deshalb lässt er sich taufen. Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse, fragt der Äthiopier. Für die Taufe braucht's nur Glauben. Aber nach dem Glauben soll auch die Taufe kommen, einfach weil Gott das so will, als Bundeszeichen für ihn und für uns. Aber wie gesagt, das habe ich ja neulich schon weiter ausgeführt. Tja, und dann, nach der Taufe, Philippus war auf einmal weg. Und er, der Kämmerer, zieht seine Straße fröhlich und damit ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Mehr wissen wir also nicht genau. Aber wir vermuten heute, dass dieser Mann mit seinem Glauben und Wissen vielen Menschen zum Segen wurde. Auf ihn soll ja die Gründung der koptischen Kirche zurückgehen, die es in Nordafrika bis heute noch gibt. Und auch wenn das wissenschaftlich nicht so ganz sicher ist, ich bin davon überzeugt, dass Gott mit dem Leben eines jeden seiner Kinder einen Plan hat und ein Ziel. Und wenn er sich mit jemandem so viel Mühe macht wie mit diesem Kämmerer, dann hat er erst recht etwas mit ihm vor. In dem Zusammenhang, es gibt ja in dieser Geschichte vom Kämmerer noch einen Menschen. Den haben wir bislang etwas übersehen. Das ist der Philippus. Und dieser Philippus taucht in der Apostelgeschichte auf als einer der 7 Diakone oder Almosenpfleger, die da zur Entlastung der Jünger gewählt werden. Und er war ein Anhänger Jesu, also Christ, und wird auch als Evangelist beschrieben in Vers 40. Da wird zum Beispiel jetzt gerade im letzten Vers dieser Geschichte erzählt, dass er durch eine bestimmte Gegend wandert und dort permanent evangelisiert und den Leuten von Jesus erzählt. Das geschieht auch an anderer Stelle noch. Also er war Evangelist. Wir wissen auch nicht, wie dieser Philippus zum Glauben gekommen ist. Vielleicht war er einer von denen, die in Jerusalem an Pfingsten von Petrus etwas gehört haben und dabei getauft wurden und der Gemeinde hinzugetan wurden, wie das so nett heißt. Auf alle Fälle, er war ein Christ und ein Anhänger Jesu und das macht er ja auch in dieser Geschichte, er erklärt das Evangelium. Er war also schon ein Gefestigter im Glauben und übrigens, er hatte 4 Töchter und diese 4 Töchter haben geweissagt. Also eine fromme Familie. Hat jemand 4 Töchter, die weiß? Er war schon, das will ich eigentlich damit sagen, er war schon ein Herausgestellter. Er war nicht einer von den ganz Normalen, wenn man das überhaupt sagen darf. Er war ein Herausgestellter aus der Schar der ersten Christen, die es gab. Das sehen wir auch hier an dieser Stelle. Ich wünschte, Gott würde mir auch mal einen Engel schicken, der mir sagt, was ich zu tun habe. Also ist euch vielleicht auch noch nicht so passiert. Ich finde das schon sehr bemerkenswert. Ein Engel erscheint ihm und gibt ihm einen Auftrag. Aber weil er so redet, unser Gott, deswegen gehorcht Philippus und begibt sich auf den Wagen dieses unreinen Mannes aus Ägypten. Wie gesagt, für einen Juden ein ungewöhnliches Handeln, dieser Kontakt. Und er wird ihm dadurch eben auch zum Segen. Eigentlich könnte man sagen, der Philippus war selber so eine Art Engel Gottes für diesen Kämmerer. Warum führe ich das so aus? Ich habe eingangs ja die Frage gestellt, wen beruft Gott? Wen will er in seiner Nachfolge? Und hier habe ich jetzt 2 völlig gegenständige Beispiele in einer Geschichte, einen krassen Heiden und einen krassen Christen. Beide will Gott in seinem Reich. Mit beiden hat er Großes vor. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Die Bibel beschreibt ganz häufig von seltsamen Menschen, die Gott sich aussucht. Gott wollte einen Mörder, der hieß Moses. Er wollte einen Ehebrecher, der hieß David. Er wollte einen Verräter, der hieß Petrus. Er wollte einen Schwächling, der hieß Jona. Er wollte auch mich vermutlich. Der hieß Klaus-Dieter. Ich bin davon überzeugt, Gott will dich und mich. Er hat für jeden seinen Platz in seinem Reich. Den Einfachen und den Komplizierten, den Klugen und den Einfältigen, den Alten und den Jungen, Mann und Frau, Reich und Arm. Alle will er zu Dienern und Kindern in seinem Reich und an seiner Seite. Und wenn wir mal ganz vorsichtig hinschauen, das will er auch in unserer Gemeinde hier in Oberramstadt. Niemand soll sagen, ich tauge nichts in Gottes Reich. Mich kann er nicht brauchen. Das ist einfach nicht wahr. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch heute Morgen weitergeben wollte. Niemand taugt nicht in Gottes Reich. Gott will jeden haben. Gott kann jeden brauchen. Also auf die Frage als Fazit, wen will Gott? Jeden. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird und dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und wen beruft er? Jeden. Jeden, der glaubt, wir alle sind mit irgendeiner Gabe begabt, die wir in seinem Reich einbringen können und sollen. Und wenn wir eine Gabe von Gott haben, dann haben wir immer auch eine Aufgabe. Gaben gibt's nie einfach für sich. Und wozu beruft er uns? Er beruft jeden zu ewigem Leben und zur Kindschaft schon hier in dieser Welt. Er beruft aber auch zu Dienst, zu Hingabe und Gemeinschaft mit ihm. Und er beruft zur Freude. Wie heißt es hier so schön? Und er zog seiner Straße fröhlich. Wisst ihr, wie es mir geht nach einer Predigt im Auftrag Jesu? Ich ziehe meine Straße fröhlich. Das war gut gesagt, Peter.